Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum More und Mehr Kreuzfahrt Podcast. Keine Frage, eine Kreuzfahrt an sich könnte man generell schon als Luxus bezeichnen. Aber Luxus ist natürlich etwas, was in gewisser Weise relativ ist. Also was für den einen Luxus ist, da hat der andere dann nur ein müdes Lächeln für über. Und wenn wir in diesem Zusammenhang jetzt von Luxuskreuzfahrten sprechen, dann meinen wir schon so, ja, die besten Schiffe, die es gibt auf dem Markt. Und das bedeutet dann auch so, naja, preislich starten wir vielleicht, früher hat man immer gesagt 500 Euro pro Nacht, vielleicht sind wir mittlerweile durch die Inflation bei 600 Euro, es kann aber auch locker auf 5000 pro Nacht gehen, gibt's auch, gibt's alles. Wenn wir jetzt sprechen über dieses Thema Luxus, dann freue ich mich über den bestmöglichen Gast, würde ich sagen, nämlich Gabi Haupt. Herzlich willkommen, liebe Gabi.
Vielen Dank, lieber Matthias.
Und das ist wirklich ernst gemeint, denn seit mittlerweile fast 20 Jahren arbeitest du hinter den Kulissen von Luxuskreuzfahrten, viele Jahre als verantwortliche Produktmanagerin für die legendäre MS Europa von Hapag-Lloyd Cruises. Und wenn man sagt so Produktmanager, da bist du letztlich für jedes Detail zuständig gewesen, oder?
Ja, also bei Hapag-Lloyd war die Position des leitenden Produktmanagers, der beinhaltet eben das Produkt, aber auch die Routenplanung, die Preiskalkulation und die Vermarktung. Also das war eigentlich ein Gesamtpaket. Man war also für alles, für dieses Schiff verantwortlich, runtergebrochen auf DB5.
Also auf runtergebrochen auf was?
Auf DB5. Also im Prinzip inklusive Marketing.
Ach so,
Schiffsbetriebskosten, also alles, was dazugehört.
Ja. Okay. Und selbst wenn es dann Beschwerden mal gab von Gästen, das hast du alles gesehen.
Ja, das war mir immer sehr wichtig, wenn Gäste sich über irgendwas beschwert haben, dass ich das weiß und auch mit dem Gast entweder telefoniert habe oder aber die Antwort, die dann geschrieben wurde von der entsprechenden Abteilung, Kundenkontakt, diskutiert habe, wie die Antwort auszusehen hat.
Also da ist man schon ganz nah sozusagen am Thema. Jetzt gibt es natürlich viele, viele Beschwerden, wo man auch sagt, so ja, das ist wohl so, aber wahrscheinlich auch so ein paar möglicherweise skurrile Dinge dabei, oder?
Ja, also mal, wenn ich jetzt so reflektiert habe, gibt es sehr viele skurrile Dinge auch dabei, aber auch einige konstruktive Kritikpunkte, die wirklich auch berechtigt sind, aber auch manchmal einfach nur gefühlte Beschwerden. Wenn jemand eine Weltreise gemacht hat und der sich dann beschwert, dass das Essen so schlecht geworden ist, und hat dann nur noch Nudeln mit Ketchup bestellt, dann ist das einfach so skurril, wo ich dann sagen kann, den kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Man muss ihm zwar zuhören, aber eigentlich kann man das nicht ernst nehmen.
Das gibt es schon, da wo jeder, der mit Beschwerden in irgendeiner Form zu tun hat, kann das wahrscheinlich unterschreiben. Wenn man da jetzt fürs Produktmanagement im Wesentlichen zuständig ist, man kann doch so ein bisschen sagen, man ist die Person, die das Geld ausgibt, was dann die Vertriebsleute müssen das dann wieder ranbekommen. Aber ist im Grunde so, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall so, aber trotzdem musste ich auch dafür sorgen, dass wir auch die Buchungen reinkriegen. Also zusammen mit dem Vertrieb gab es immer regelmäßige Meetings, wenn Reisen besprochen wurden, um zu sehen, was kann man machen, um Gäste zu motivieren, die Reise zu buchen. Und viele, viele Jahre haben wir über Add-ons versucht, Reisen zu verkaufen. Also nicht über den Preis, sondern eben über etwas, was man Besonderes geben kann. Mhm. Einen Udo Jürgens eingekauft und die Reise über den vermarktet.
Also solche Dinge, genau. Das ist ja ganz schlau, weil das ist so ein bisschen mal erklärt, so dem Endkunden, das ist, um den Preis hochzuhalten sozusagen. Man lädt es auf mit etwas Positivem. Jetzt bist du im vergangenen Jahr bei Hapag-Lloyd Cruises offiziell planmäßig im vorgesehenen Alter, sage ich mal, in Rente gegangen. Das war jetzt aber nicht so der Moment, wo du jetzt so vorher so drauf hingefiebert hast eigentlich, oder? So nach dem Motto, endlich nichts mehr tun.
Naja, eigentlich schon. Und dann gab es irgendwann im Sommer dieses Angebot von einem Headhunter, der mir eben meinen neuen Job angeboten hat. Meine erste Antwort war, nee, das mache ich doch nicht, ich gehe jetzt in Rente. Und dann, wir reden nochmal darüber. Dann war ich dann da zum Kaffee trinken, dann gab es eine Reflexion und dann habe ich gesagt, eigentlich ist das genau das, was ich gerne nochmal machen möchte.
Ja.
Was ganz Neues, was ganz anderes, was nichts mit dem zu tun hat, was ich vorher gemacht habe, außer dass es ein Luxusprodukt ist.
Genau, und da reden wir jetzt von einer Firma namens Riverside Luxury Cruises, Luxus-Flusskreuzfahrten. Hamburger Unternehmen, wie das entstanden ist, da sprechen wir gleich noch drüber. Und es gibt im Grunde, deswegen sagte ich, es gibt keinen besseren möglichen Gast, weil wir haben zwei Unternehmen in Deutschland, die so Luxus-Schiffsreisen machen. Das eine ist Hochsee, ist Hapag-Lloyd, das andere ist jetzt Riverside, kennst du beides. Director Cruise Experience nennt sich das. Ist das dann ähnlich von den Aufgaben wie bei Hapag-Lloyd? Oder?
Ja, ist ein bisschen anders, weil ich bin letztendlich für das Erlebnis der Gäste an Bord verantwortlich. Und das ist schwerpunktmäßig natürlich startet das bei den Ausflügen, das geht übers Entertainment, aber letztendlich auch über die Hotel Operation, die ich mit einem Kollegen zusammen verantworte.
Spannender Punkt, dass auch die Ausflüge sind, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber erstmal so allgemein, wenn wir sagen so, ja, Luxus auf einem Schiff erstmal, was zeichnet das erstmal ganz allgemein gefragt, was zeichnet das eigentlich aus? Deiner Ansicht nach
viel Platz. Naja, ich sag mal, Luxus besteht in erster Linie erstmal aus der Hardware.
Ja, ne? aus dem Schiff sozusagen.
Und wie ist es gemacht? Erstmal aus der Unterbringung. Wie groß ist meine Suite? Was habe ich für Annehmlichkeiten in der Suite? Und wie groß sind die öffentlichen Bereiche? Wo kann ich mich aufhalten? Es muss einen schönen großen Spa-Bereich, wenn ich jetzt über Hochsee spreche, geben. Es muss verschiedenste Möglichkeiten geben, der Bereiche, wo ich mich einfach wohlfühle und wo ich mich auch zu Hause fühle. Runtergebrochen auf dem Schiff. Auf dem Fluss, was ja sehr viel kleiner ist, ist das schon anspruchsvoller. Aber auch da ist es Riverside gelungen, eben Suiten zu kreieren, die eine Größe im Schnitt haben von 24 Quadratmeter mit zwei Waschbecken im Bad. Also all die Dinge, die einem wichtig sind, wenn man einen gewissen Luxusanspruch hat in der Hardware.
Und das habe ich so auf dem Fluss eben natürlich sonst nicht, ne? Was natürlich auch noch für das Luxuserlebnis wichtig ist, denke ich, so der ja, individuelle Service, kann man sagen. Ne? Also, dass man vielleicht auch erkannt wird, idealerweise.
Das ist auf jeden Fall das, was natürlich die zweite Rolle spielt, nämlich die Software. Es ist ja nicht nur die Hardware, aber Luxus ist eben auch dieses Ankommen, Wohlfühlen, zu Hause sein. Und da trägt die Crew sowohl Hochsee als auch auf Fluss extrem viel dazu bei. Und dieses Persönliche, ich kenne den Gast, ich kenne seine Vorlieben und ich weiß, was er möchte oder was er auch nicht möchte. Das ist auch der Ehrgeiz der Crew, sich sowas zu merken. Und wenn man dann ins Restaurant kommt und man dann schon gefragt wird, darf es heute wieder das stille Wasser sein oder möchten Sie heute was anderes trinken? Und ich habe schon bei der Suppe, habe ich das und das schon weggelassen, weil ich weiß, das mögen sie nicht, ist das für sie in Ordnung, wenn ich das so aufgebe? Also all diese persönlichen Dinge, die machen es halt aus. Attention to detail. Ja. Ne?
Und das ist halt was, wenn du in dem Moment dieses Gefühl, was in dem Moment erzielt wird, das ist unbeschreiblich. Ja, also ich kann dir eine Geschichte erzählen vom Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd Cruises. So, da war ich im Spezialitätenrestaurant. Und ich war generell, wie das so ist, wir haben im Vorgespräch haben wir über Brot gesprochen, oder Brötchen, da hat man nicht immer Glück, weil es hohe Luftfeuchtigkeit und so weiter ruiniert das dann morgens, dann sind die ganzen Knusprigen sind dann weich. So, jedenfalls, ich war abends in diesem Spezialitätenrestaurant auf der Nature, das war, glaube ich, amerikanisches Konzept, und da hatten die so ein ganz tolles so Brioche-Brötchen, so gar keine Kalorien, aber sehr, sehr lecker. So, und da war dann die Restaurantleiterin. Die hatte also wahrgenommen, oder beziehungsweise ich lobte dann so dieses Brot und dieses Brötchen, und dann meint sie, ach, soll sie mir da welche zurücklegen und das könnte sie mir dann morgens zum Frühstück auch geben. Und ich so, ja, lass sie mal machen. So. Dann war die aber auch, die Heidi hieß sie, die war dann am nächsten Morgen dann da auch im Buffet-Restaurant. Sie sah mich, ach Herr Mohr, soll ich Ihnen da Ihre Brötchen holen? So, dann kam sie gar nicht wieder, weil sie hatte die dann irgendwie noch mal ein bisschen warm gemacht. Und dann dachte so, Mensch, Donnerwetter. Also dann denkst du, gut, da hast du vielleicht medienmäßig da vielleicht einen kleinen Bonus eventuell. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht sonst auch so denkst als Crew, dann kannst du auch nicht performen, wenn da jemand ist, wo sie ihr gesagt haben, sonst gibt dir da nochmal besonders Mühe. Aber dieses Gefühl, das ist einfach irre. Weil das merke ich mir ja auch. Und ne, diese Geschichten, ist eine irre Geschichte, genau. Also Software ist wichtig und wir sprechen auch gleich noch natürlich über das Thema Essen und solche Dinge. Das ist natürlich auch klar, dass ich hervorragende Qualität will, sowohl von den Zutaten als auch von der Zubereitung. Du bist ja seit 20 Jahren jetzt fast in diesem Luxusgeschäft. Wie hat sich das so in der Zeit so vielleicht so verändert von der Erwartung der Gäste, sage ich mal? Hat es sich verändert?
Wenn ich das am Beispiel der Europa sehe, hat sich das extrem verändert. Als ich bei Hapag-Lloyd angefangen habe, hatte ich noch ein Abendkleid für den besonderen Kapitänsempfang zur Begrüßung und zum Abschied. Und es gab diese großen Gesellschaftstische. Es gab wenig Möglichkeiten, privat an Zweiertischen auch im Restaurant zu sitzen. Und es war halt immer sehr groß, gesellschaftlich wichtig. Man ist gesehen worden. Und ich habe irgendwann mal, haben wir eine Marketingstudie gehabt für die Europa 2, und da haben wir potenzielle Gäste für die Europa 2 interviewt, und hat eine Dame gesagt, das hat mich so geprägt damals, auf der Europa kann man nicht entspannen. Da wird man gesehen in der Gesellschaft und muss immer gucken, wie man sich gibt und was man macht und was man anzieht. Auf der Europa 2 kann ich mich fallen lassen, da mache ich Urlaub. Und das war für mich so, wow, ganz ehrlich.
Traumatisierend. Nee.
Ja, nicht traumatisierend, aber es hat mich schon ein bisschen erschüttert. Und das war ja der Auftakt, als wir die Europa neu aufgestellt haben. Also diese sogenannte Rejuvenation von MS Europa hat ja auch dann irgendwann stattgefunden. Und das waren auch mit Gründe, warum wir das gemacht haben.
Genau, wir kommen gleich noch zu, genau, weil das war ja, die Europa war ja so ein bisschen klassisch positioniert und dann die Europa war modern und dann haben Leute eben beides ausprobiert und dann stellen sie fest, Mensch, warum können wir es auf der Europa nicht auch so machen? Die Erwartungen der Gäste, so die Bedeutung jetzt, sage ich mal, von Champagner ist wie vor 20 Jahren genauso groß wie heute oder sagen dann viele, Mensch, gibt es den auch in alkoholfrei?
Also das würde ich mal nicht so unterschreiben. Nein, also als Julian Fitzner bei Hapag-Lloyd angefangen hat und wir so ein bisschen geredet haben, da habe ich gesagt, wir sind ein Champagnerschiff.
Also das war der Produktmanager wirklich, dann für die genau. Europa 2, genau, das Pendant, ja, also ja. Champagnerschiff. Ja.
Genau, und das ist wirklich so. Also Champagner war und ist immer noch, würde ich mal behaupten, auf den Hapag-Lloyd-Schiffen ein großes Thema, aber auch bei uns bei Riverside.
Ja, ist es heute so, dass die Wünsche der Gäste, dass das wesentlich stärker auseinandergeht als noch vor 20 Jahren, weil heute ja vielleicht durch Ernährungsformen oder heute mehr Leute haben ja heute Allergien oder man könnte sagen, glauben Allergien zu haben. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber haben Allergien. Ist doch schwieriger heute, oder? Da denen allen was zu bieten, was sie brauchen.
Ja, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, es gibt ja, ich sag mal, bei Hapag-Lloyd, als wir angefangen haben, vegetarische Menüs zu machen, da war es im Prinzip, waren es nur die Sättigungsbeilagen, die serviert wurden, gefühlt.
Ich glaube, Vegetarier kennen das Problem, das kriegen sie häufig, ne? Dass da nur die Sättigungsbeilagen genau. kommen.
Ja. Und bis irgendwann mal auch dieser Schalter umgelegt wurde und wir seinerzeit bei Michael Hoffmann ein vegetarisches Konzept auch für eine Europa geschrieben
also
haben.
Also der hatte sich ja durch die Gemüseküche, glaube ich, in Berlin da irgendwie genau. etabliert ja. Und plötzlich stellt man fest, Mensch, du hast ja das Problem bei Gemüse, es fehlt ja das Protein. So, da musst du ja dann Sachen geben, was weiß ich, wie Linsen oder sowas, ja. die völlig überraschend sowas dann enthalten. Und ja, das ist natürlich, also so vegetarisches Essen hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Es ist eben nicht Spaghetti mit Tomatensauce. Das wäre so das Fürchterlichste. Ja, und wir haben es eben schon angedeutet, Luxus heißt nicht, gerade heutzutage heißt es nicht, dass die Leute jetzt unbedingt Lust haben, sich in den, ja, im extremsten Fall in den Smoking dann zu quetschen, ne? Sondern da sind die Bedürfnisse heute anders einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also, und das kann man ja auch verstehen, wenn man im Job ist und jeden Tag einen Anzug tragen muss und vielleicht auch noch eine Krawatte und dann macht man Urlaub und dann muss man in seinem Urlaub genauso weiter sein. Ich meine, als Frau hat man es leicht, man zieht ein schickes Sommerkleid an, ist immer angezogen, aber der Mann hat immer den Anzug an und das Hemd und die Krawatte und das ist eigentlich keine Urlaubsform.
Nee.
Und das kann man auch sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man in der Südsee ist.
Genau. Was eine interessante Frage, also das würde ich dir wirklich mal stellen. Südsee, ist es warm draußen, ist es heiß draußen? Ich habe auf einer Europa Buffet-Restaurants, die draußen sind. Wie muss ich mich da abends anziehen?
Also ich sag mal, draußen gibt es keinen Dresscode.
Ist schon, also da ist es nicht unanständig, wenn man eine kurze Hose trägt. Nee, genau. Das ist, weil das ist immer so ein Thema, das wird auch bei Kreuzfahrten jetzt abseits des Luxussegments immer wieder diskutiert. Aber das macht keinen Sinn. Oder aber man muss sich wirklich, das ist den Männern ist das vielleicht immer gar nicht so klar. Ich habe es auch gelernt, man kann so dünne, sehr dünne, lange Hosen kaufen. Man muss nicht nur Jeans oder irgendwelche Chinos tragen. Es gibt sehr dünne, tolle Sommerhosen, die kannst du auch, das sieht vielleicht ein bisschen besser aus, geht natürlich auch. Ne? Ja. Als du nun für die Europa verantwortlich warst, die vielen, vielen Jahre, wie oft warst du da selber an Bord? Oder wahrscheinlich, wie oft warst du nicht an Bord, könnte man fast fragen. Aber
ja, das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten vielleicht, als ich das jetzt für Fluss könnte, aber als ich bei Hapag-Lloyd angefangen habe, mein erster Chef, dem war es sehr wichtig, dass ich ständig oder regelmäßig an Bord bin, dass ich Kontakt zu unseren Gästen knüpfe und er sagt immer zu mir, lernen Sie Ihre Gäste kennen, lernen Sie Ihre Eigenheiten kennen und machen Sie sich die Gäste zu Ihren Freunden. Also das war eigentlich das, was wichtig war und das habe ich viele Jahre auch gemacht. Nachher wurde das ein bisschen kommerzieller, aber ich war trotzdem immer wieder regelmäßig an Bord der Europa bis zur Pandemie eigentlich. Dann wurde das ein bisschen verändert.
Ja, dann war ja eh alles anders. Ja. So. Ja. Also man hat quasi dann auch, das ist ja eine individuelle Betreuung, die die Gäste da an Bord hatten dann. Das würde man eigentlich nur von einem Familienunternehmen erwarten und jetzt nicht. Ich meine, damals gehörte Hapag-Lloyd, war 100% TUI AG. da hätte man das jetzt gar nicht so erwartet, ne, dass du in so einem Unternehmen, dass du da so eine Person hast, die da quasi, ja, sich so, also, ja, Key Account würde man fast sagen, die sich um die wichtigsten Gäste auch gerne mal persönlich kennt, ne? Und in so einer Position bekommt man es wahrscheinlich nicht so hin, dass man sowohl von den Gästen als auch von der Crew gleichermaßen geliebt wird, sozusagen, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt drauf an, wie man auch mit der Crew umgeht. Mhm. Und ich habe immer versucht, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Crew zu haben, ohne da jetzt zu persönlich zu werden. Mhm. Und aber diesen Business-Respekt trotzdem zu haben, aber herzlich zu sein. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich mich auch auszeichnet als Person. Und das ist halt wichtig, dass man auch von der Crew respektiert wird, aber auch akzeptiert wird.
Mhm. Auf der anderen Seite erwartet man aber auch natürlich wirklich Höchstleistung. Ne? Das ist ja was anderes als jetzt, wenn ich jetzt so im Massenmarkt unterwegs bin, so da wird natürlich auch Smile und so weiter und geh raus und lächel so. Das wird denen auch gesagt so. Aber es ist ja da, wenn die Leute da mehr bezahlt haben sozusagen, dann ist es weniger verzeihlich, sage ich mal. Einen schlechten Tag kann immer mal jemand haben, aber da ist natürlich eigentlich noch mal mehr wichtiger, ne, dass man da wirklich dann so die Spitzenkräfte auch hat, die, ja, oder? Also,
ja, und ich sag mal, wenn mir was auffällt, sage ich das immer der Crew und diskret und höflich. Also ich würde das jetzt nicht zum großen Thema machen auch.
Ja.
Aber wenn man etwas sieht, sollte man das sagen. In dem Moment auch, ne?
Nein, ich habe das mal erlebt, als dieses auf der Europa hat geöffnet, dieses The Globe bei Kevin Fehling. Es gibt ja da immer Kooperationen mit Spitzenköchen. Im Moment ist es Kevin Fehling, hier unser Hamburger Sternekoch. Und da war damals Karl Poja, war noch der Chef von Hapag-Lloyd Cruises. Und das war da für Medienleute, war dann da zum Lunch da geladen. Und dann saßen wir da am Tisch. Und irgendwas fiel ihm dann auf, Poja. Und das hat er dann, der hat ja auch so eine sehr freundliche Art, weil das einfach so ein Gastgeber durch und durch ist. Und das hat er dann so ganz diskret der Kellnerin da so Sachen gesagt und so, ne? Also das kann man dann schon auch machen. Man muss immer nur, die Frage ist immer nur wie, ne? Also er hat die jetzt dann nicht vor allen da zusammengeschnauzt. Solche Leute gibt's auch, aber das ist natürlich, die kannst du da eigentlich dann nicht gebrauchen, die da sowas machen. Ich habe gesagt, du warst so ein bisschen flapsig, du warst auch dafür das Geld ausgeben zuständig. Jetzt ist es ja, würde ich denken, im Luxussegment besonders schwierig, die Entscheidung zu treffen, weil du kannst so jetzt so einen Sessel kannst du kaufen für 5.000 Euro, vielleicht sogar noch mehr, geht ja nach oben offen, aber kannst du auch einen kaufen, der kostet 500. Das ist ja, und dann kann man sagen, ach na, eigentlich sieht er ähnlich aus. Ist das nicht schwierig, da so gerade in diesem Luxusbereich solche Entscheidungen zu treffen?
Naja, ich sag mal, wir haben ja auch versucht, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die auch die Gäste kennen die sie auch zu Hause haben. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel von dem Chorsofa mal spricht, was auf der Europa 2 und auch auf der Europa in den meisten Suiten vorhanden ist, ist das eine Marke durchaus, die auch bei den Gästen zu Hause vorzufinden ist oder Bielefelder Werkstätten oder gibt noch einige andere. Und Luxus zeichnet sich auch darüber aus, solche Labels auch an Bord zu haben und eben nicht eine nachgebaute Couch zu haben.
Nee, genau, weil die Leute, die man da hat, die haben den Blick häufig dafür wollen genau das haben und das wäre ja eigentlich fatal, ne, wenn man da das nicht bietet. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt rein von der Funktion her argumentiert, so, du kannst auf beiden kannst du sitzen, so, ne? Aber klar, wenn ich ein Luxusprodukt mache, ist es einfach ein wichtiger Punkt. Du bist natürlich dann auch diejenige gewesen, die immer Ideen auch dann hatte für die Europa. Ist die Liste der Ideen, die man umsetzen konnte, länger oder die Liste der Sachen, die man nicht umsetzen konnte?
Ich glaube, das hielt sich ganz gut die Waage, weil man ja immer weiß, welches Budget man hat, um was umzusetzen. Und ich hatte damals, oder das Team ist ja heute noch da, sehr kreative Kollegen, mit denen wir viele Dinge auch realisiert haben. Und ich bin immer noch stolz darauf, auch wenn ich heute sehe, was auf der Europa so im Bereich Entertainment geleistet wird. Jetzt gab es ja gerade die Reise von Teneriffa nach Kapstadt, eine reine Seepassage, wo eben mit Ohia, das ist eine Firma in Berlin, die halt das Thema Yoga, Entspannungen und so weiter auch auf der Europa jetzt durchgeführt haben, im Rahmen eben dieser Seereise. Und das finde ich toll, wenn man solche neuen Konzepte hat. Dazu wurde dann noch die klassische Musik eingebunden, also die Ideen, die einfach entstehen in diesen Bereichen, finde ich großartig.
Gibt es was, wo du sagst, ach Mensch, das hätte ich gerne umgesetzt, ging aber nicht, was du uns verraten könntest? Oder sagst du, na, vielleicht nicht? Das, gibst du denen noch einen Tipp der Konkurrenz jetzt ja heute? Nein, nee, nicht wirklich das, Konkurrenz, aber.
Die Europa ist sowieso nie. Die Europa wird immer mein Baby in meinem Herzen bleiben. Und das ist einfach so. Für dieses Schiff hat man so viele Jahre gelebt und war dafür verantwortlich. Und ich hatte so Herzschmerzen in der Pandemie, als dieses Schiff 2 Jahre in Bremen vor sich hin vegetierte und nichts mit diesem Schiff passiert ist. Und ich weiß noch, wie wir die Europa da rausgefahren haben aus Bremen. Da waren wir an Bord und haben alle Tränen vergossen, weil das einfach so ein emotionaler Moment war, dass dieses Schiff wieder auf Reisen gehen durfte.
Ich weiß gar nicht genau, wo du es ansprichst. Genau, Corona, das war ja damals, ich glaube, man hatte 2020 sie mal kurz fahren lassen, aber dann war sie, glaube ich, oder? Nee, war die nicht neu gestartet, auch die Europa? Und dann war es aber wieder vorbei und dann war es wirklich länger? Nee, weiß ich nicht mehr richtig, du weißt es besser.
Die Europa haben wir damals außer Dienst gestellt auf dem Weg nach San Francisco eigentlich, als der liebe Herr Trump damals den Hafen zugemacht hat.
Ja, ja.
Und die Europa lag die ganze Zeit, die Europa 2 ist früher gestartet mit dem blauen Reisen.
Ja, ja, genau. Okay. Aber es war fürchterliche Zeit, wollen wir gar nicht drüber sprechen.
Nee, wollen wir auch nicht.
Wir haben es ja schon angedeutet, Hapag-Lloyd war damals einen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen. Man hatte also die Europa, das ist so das klassische Konzept. Und dann hat man gesagt, so vor ungefähr 15 Jahren, Mensch, wie wäre es denn nochmal mit einer moderneren Variante? Und da war dann, du hast das Julian so ein Pfitzner schon erwähnt, der war dann quasi dein Pendant für die Europa 2. Mhm. Hat man das dann so als Konkurrenz? War das so vielleicht Absicht, dass man gesagt hat, na, die sollen sich auch intern so ein bisschen Konkurrenz machen, weil Konkurrenz belebt auch intern das Geschäft?
Naja, ich glaube, das Wichtigste war ganz klar, die beiden Schiffe abzugrenzen und sich da sehr eng abzustimmen, um eben sicherzustellen, dass eben jedes Schiff auch seinen Kundenstamm behält. Und die Europa wurde damals sehr stark in diesen klassischen Markt gedrängt im Prinzip. Sie war vorher gar nicht so klassisch, um natürlich der Europa 2 eine größere Bühne zu bieten.
Ja.
Um auch das in den Köpfen der Reisebüros verständlich zu machen. Was ist denn die Europa und was macht denn die Europa 2? Und ich glaube, mit der Europa 2 hat Hapag-Lloyd das beste Konzept ever gebaut, was man haben kann. Und das ist ja heute noch so erfolgreich. Und da haben wir einfach damals richtig gelegen mit dem, was wir mit diesem Schiff gemacht haben. Genauso wie das Thema Kinder auf dem Schiff.
Ja.
Also die Europa 2 wurde ja von Anfang an mit Kinderbereichen geplant. Und zwar mit Kindern auch, die betreut werden im Alter von 2 und 3 Jahren, was es meiner Meinung nach auf keinem Schiff
gibt. Ich wollte gerade sagen, das ist im Luxussegment, ist das so, wie es da ist, in der Form eher die Ausnahme. Kann ich nicht ganz genau sagen, ob es das woanders gibt, aber ich glaube tendenziell eher gar nicht. Nee.
Ja, also in dieser intensiven Betreuung definitiv nein.
Ja. Und wobei jetzt auch der ein oder andere natürlich dann erstmal verwirrt sein konnte, ne? Weil du hast Europa 2, man denkt so, beides irgendwie so das Gleiche, aber dann doch nicht, weil das ist so, wenn man jetzt bei anderen Anbietern schaut, da ist die Flotte mehr oder weniger einheitlich. Mhm. Ne? Du hast vielleicht unterschiedliche Größenkategorien so, aber das ist jetzt nicht so, dass du jetzt bei einem Crystal Cruises, dass man da sagt, so, das ist jetzt dieses eine Schiff und ja, lieber Kunde, du musst aber wissen, das andere Schiff, das hat ein ganz anderes Konzept. Also es war vielleicht schon ein bisschen ungewöhnlich natürlich.
Ja, war auch challenging und wir haben auch lange diskutiert, ob die Europa 2 auch Europa 2 heißt oder einen anderen Namen trägt.
Ja.
Also da haben wir schon drüber diskutiert, haben uns aber dann trotzdem damals dafür entschieden, dass die Europa 2 den Namen Europa mit der 2 behält. Mhm. Weil es ist ja, die DNA der Europa ist ja auch in der 2 drin. Die wird nur anders gelebt.
Ja, ja, eben die modernere Variante. Ja. Wenn man dann so zuständig ist für so ein Produkt, hat man denn selber auch mal die Gelegenheit, auch bei der Konkurrenz an Bord zu gehen? Also, naja, wobei Konkurrenz ist fast das falsche Wort. Bei anderen Anbietern im Luxussegment, es ist ja nicht zwingend Konkurrenz, weil du bist natürlich, es war natürlich, Europa war rein deutschsprachig damals. Wer ist dann da Konkurrenz?
Im internationalen Markt gibt es die schon, ne? Aber ich hätte es gerne gemacht, aber es war irgendwie nie die Zeit dazu,
muss ich
wirklich sagen.
Aber du bist, glaube ich, aktiv darin, so auch zu lesen, was so geschrieben wird, ne?
Das über auf jeden
über die
Fall.
Produkte.
Ja, ja.
Also so Facebook-Gruppen ist, glaube ich, so, was Kreuzfahrt angeht, ist natürlich großes Ding. Auf einer Europa hat man ja so etwa 400 Gäste. Das ist heute auch, wenn man sich so auf den Markt umschaut, das ist im Hochseebereich extrem wenig. So Anbieter wie Explora, die könnten theoretisch so 1000 Gäste an Bord nehmen. In der Praxis passiert das aber offenbar nicht. Aber was geht denn bei 1000 Gästen nicht mehr, was bei 400 nur geht? Was würdest du sagen?
Also ich sag mal, ohne dass ich jetzt dieses Produkt kenne und mir dann nicht so ein richtiges Bild machen kann, kann ich mir vorstellen, dass dieses Individuelle dann nicht mehr so im Detail gelebt werden kann einfach. Mhm. Ich glaube auch, dass Explorer, wenn sie wirklich 1000 Gäste haben, im Bereich Sonnendeck schon Challenges haben werden mit Liegestuhlkapazitäten.
Ja.
Und das ist eher das Thema. Bei der Ein- und Ausschiffung mit so vielen Menschen, vielleicht auch Limitations bei den Häfen. Wir sind ja bei der Hapag-Lloyd-Flotte auch mit Europa und Europa 2 immer sehr flexibel gewesen. Beispiel Griechenland. Eigentlich hätte man am nächsten Tag nach Mykonos fahren sollen. Auf einmal kriegt man die Info, 5 große Schiffe da. Und dann entscheidet man on the spot, wir routen um. Und wir gehen erst 3 Tage später nach Mykonos, wo dann nur noch ein Schiff da ist, nämlich unser. Mhm. Und machen halt die anderen Inseln, die wir sonst vielleicht anders gehabt hätten, ziehen wir vor. Mhm. Und diese Flexibilität bin ich mir nicht sicher, ob das bei einem großen Schiff mit 1000 Gästen noch machbar ist. Weil das hat ja auch was mit Landausflugsorganisationen zu tun, die man ja auch im Hintergrund haben muss.
Ja, ja, definitiv. Meine letzte Reise auf der Europa, auf der klassischen, das war 2018, Kiel nach Norwegen. Was wirklich interessant ist, ich habe an diese Reise, selbst als Vielreisender, überraschend viele Erinnerungen tatsächlich. Was eben auch so ist, ich war zum Beispiel mit Dieter Müller auf dem Markt in Bergen. Dieter Müller ist dann der Vorgänger von Kevin Fehling, also auch Sternekoch, Spitzenkoch im Restaurant, dann im Restaurant Dieter Müller. Mhm. So, das sind natürlich so Sachen. Ja, ich weiß noch, in Bergen, das ist ja so eher so ein touristischer Fischmarkt, bist du bestimmt auch gewesen. Mhm. Dieter Müller war völlig entsetzt über die Preise. Und er so, was? Das ist hier nicht für Gastronomie. Und so, also der war da völlig entsetzt, konnte zwar jetzt nicht Englisch sprechen, hatte dann jemand dabei, der es dann übersetzt hat. So, dann hat er sich da, also hat er dann da zähneknirschend da dann irgendwas eingekauft. Aber das war, da denke ich heute noch dran. So, oder wir hatten, und jetzt kommen wir zum Thema Ausflüge. In Trondheim war ich da unterwegs auf einem, über das Schiff gebucht, auf einem riesen Stand-up-Paddleboard. Also das war so, weiß nicht, 6 Meter lang oder was. So, das ist natürlich nichts, da passen jetzt nicht 50 Leute rauf, sondern nur 5, 6 so. Das Ding hat irgendwie während der Fahrt irgendwie so ein bisschen Luft verloren und man dachte so, was passiert da jetzt so? Ja, aber ganz ehrlich, da habe ich doch mehr zu erzählen, als wenn ich jetzt, was leider mein Alltag häufig ist, ich sitze in irgendwelchen Bussen und werde da umherkutschiert. Ne? Also, und das kannst du natürlich wirklich dann nur so in diesem kleineren Kreis kannst du, sage ich mal, bessere Erlebnisse oder nachhaltigere Erlebnisse, würde ich sagen, schaffen, ne? Oder?
Wie siehst du das? Ja, das ist auch, also ich sag mal, bei der Europa laufen ja die Gartenreisen in England extrem gut. Und die laufen so gut, dass wir nachher immer 2 Gartenexperten einkaufen mussten, um überhaupt die Fülle an Ausflügen anzubieten. Entschuldigung. Ja. Gartenreisen heißt einfach, der Lektor bringt mich in Gärten, die mir normalerweise öffentlich nicht zugänglich sind. Das sind ganz oft Privatgärten. Und die Ausflugsgrößen sind natürlich beschränkt auf maximal 15 bis 20 Gäste. Und da muss man halt vormittags und nachmittags. Und wenn man dann mit 2 Gartenexperten arbeitet, kann man halt die 4-fache Kapazität anbieten. Und das ist natürlich bei einem Schiff, wir reden ja auch nicht von 400 Gästen, sondern eher bei 350 Gästen, ist das dann schon machbar. Aber wenn man 1000 hat,
klar,
hat man dann natürlich da eine andere Umsetzung.
Oder ein anderer Ausflug, der mir auch in Erinnerung geblieben ist. Und das will wirklich was heißen, weil ich so viele Sachen schon in meinem Leben gemacht habe. Das ist nicht in Erinnerung geblieben. Angeln auf den Lofoten. Ja, dann erstmal, man hat ja erstmal gar keine richtige Vorstellung. Man denkt, du stehst dann da am Ufer oder was so. Dann fährst du da mit so einem Fischkutter raus. Und dann ist es so, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber da hast du da plötzlich so ein Riesending da an der Angel. Das ist natürlich, und dann wurde also behauptet, man hätte das im Restaurant dann für uns noch, ja, also das wird so gewesen sein, denke ich mal. Das ist natürlich ein Erlebnis, muss man sagen, dass, da erzählt man Jahre später noch von, ne? Also das ist ganz irre. So, was natürlich, klar, das hat alles seinen Preis, das ist völlig klar, aber es ist eben, ja, es ist von der Erinnerungstiefe sozusagen, schönes Wort, Erinnerungstiefe, ist es so was ganz anderes, sag ich mal. Ne? Ja, also wird man aus deiner Erfahrung, wird so in den Destinationen, wird da genug angeboten in der Richtung, auch so für Kleingruppen? Oder ist es schwierig, so dieses besondere, exklusive, da auch dann vor Ort, sag ich mal, diesen Schatz zu heben sozusagen? Oder sagen die so, nee, das also mit sowas, das machen wir hier gar nicht. Ihr könnt hier die 50er-Busse und dann geht's los, aber
es ist sehr challenging. Es war bei Hapag-Lloyd immer schon challenging, ist auch bei mir bei Riverside challenging. Weil bei Hapag-Lloyd hat man das so gelöst, dass man eine Agentur hatte für die großen Ausflüge und ganz oft in den Destinationen, wo es möglich war, eine kleine Agentur noch gehabt, über die man versucht hat, diese besonderen Ausflüge einzukaufen. Und bei Riverside ist es halt so, dass natürlich die Agenturen alle Flüsse oder alle Flussschiffe bedienen. Und wir wollen halt eben den Ausflug genau andersrum haben, als alle anderen das machen. Und das führt oft zu Herausforderungen, weil die so in ihrer Denke mechanisch arbeiten, dass sie manchmal vergessen, dass wir es nämlich genau andersrum haben wollen.
Ja, klar, genau. Ja, ja,
das
ist
der größte Challenge, den
wir
haben.
Genau, weil das ist eben, da geht es um mehr um Individualität. Als du jetzt im vergangenen Jahr bei Hapag-Lloyd in Rente gegangen bist, ja, war das dann so, seit das Baby sozusagen dann, wobei das Baby, kann man sagen, das Baby, naja, aber war das schwierig dann, das so das loszulassen und abzugeben?
Ich hatte ja ein Jahr Zeit, weil ich bin ja schon Ende des letzten Jahres als Senior Advisor Luxury Cruises bei Hapag-Lloyd unterwegs gewesen und habe das operative Geschäft ja schon damals an meine liebe Kollegin Lisa Wilken abgegeben. Und wir haben halt sehr eng zusammengearbeitet doch, aber im Prinzip war ich nicht mehr operativ tätig. Ja. Und dann fängt man schon an, sich abzunabeln langsam.
Ja, ja, ja.
Und ich sag mal, der letzte Kapitän, der ja auch noch mein Kapitän war, das war Doug Dwagerstein, der ist ja nun auch abgestiegen und damit ist dann auch irgendwo der Kontakt zum Schiff weg.
Ja, klar. Ja,
weil die Kapitäne prägen ja auch das Schiff und die Kapitäne der Europa haben besonders die Europa geprägt.
Hast du die mit ausgesucht?
Ja.
Ah ja, tatsächlich. Okay, also da, genau, das ist ja auch mal eine wichtige Entscheidung. So, jetzt also Flusskreuzfahrten, Riverside Luxury Cruises hier in Hamburg. Ganz spannend, wie das Unternehmen entstanden ist, weil wir haben Corona kurz angedeutet. Es hatte Corona, dem ist wenig Positives abzugewinnen, aber man kann schon sagen, diese Firma, Riverside, das würde es ohne Corona vermutlich nicht geben, ne?
Ja, das ist korrekt. Also ich sag mal, die Familie Gerlach wollte schon immer auf den Fluss.
Wir müssen es kurz einordnen. Ja. Hotel, Jes Familie, alteingesessen hier in Hamburg. Wir haben das Side Hotel, wir haben auf Gran Canaria gibt es das, wie hieß das Hotel?
Residencia.
Seaside Sandy Beach war ich ja. Ich war nur in dem einfachen, aber Residencia, so. Sowas gibt es alles. Also, das ist eine Familie. Der Gregor Gerlach ist Mitgründer von Vapiano und macht Burger und so. Also das nur kurz am Rande. Aber die waren dann interessiert, immer schon so Richtung Flusskreuzfahrten, oder?
Richtig. Und die Schiffe, die wir jetzt haben, die sind aus der Konkursmasse von Crystal Cruises im Prinzip in unseren Besitz gekommen. Also wir haben die damals von Crystal Cruises gekauft, als dann die MV-Werften Konkurs angemeldet haben. Und da war ja ein Investor aus China, der das alles halt kreiert hat, Genting.
Genau, das war der Genting-Konzern.
Richtig.
Oder das Malaysia sogar oder China, weiß gar nicht. Genau, ja, ja. Mhm. Aber das war natürlich so die Geschichte, das war eine der großen die unschönste Geschichte fast in der gesamten Kreuzfahrtbranche, dass die wirklich krachen gegangen sind, sage ich mal. Und insofern auch unschön, weil auch da Arbeitsplätze in Deutschland dranhängen, ne? Sowohl Bremerhaven, die ja die Werft, als auch in Wismar und so. Und genau, und die hatten halt nicht nur die Hochseeschiffe, die waren so ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man auch sagen, aber die haben dann eben auch Flussgeschäft aufgemacht. Die hatten ein Schiff, was auch mal bei Deilmann im Einsatz war, also die Mozart, ne? Und dann eben noch vier Schiffe dazu übernommen. Als du da nun in diesen Beruf oder in diese Firma da geraten bist, hattest du da vorher überhaupt schon mal eine Flusskreuzfahrt gemacht? Weil das Alter hattest du ja dafür noch gar nicht.
Nee, ich habe ja genau wie viele andere Deutsche auch dieses Vorurteil gehabt. Ja. Fluss macht man, wenn man ganz alt ist und sowieso nicht mehr auf Hochsee unterwegs sein kann.
Ja.
Und das möchte ich ja gerne auch einmal klarstellen. Das ist überhaupt nicht so. Flusskreuzfahrten sind sehr sexy, weil genau wie bei Hochsee ist man halt immer schnell in den Städten und kann wunderbare Destinationen kennenlernen. Ich bin ein Kind vom Rhein.
Ja.
Und ich weiß, dass ich früher immer von Düsseldorf nach Frankfurt mit diesem Lufthansa-Express gefahren bin, den es mal gab, vor vielen, vielen Jahren, dieser gelbe Zug. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich da noch dran erinnern. Aber es gibt ja diese sogenannte Rheinschlucht zwischen Rüdesheim und Koblenz, wo auf einer Strecke von 30 Kilometern, ich glaube, 28 Burgen und Schlösser sind. Ja. Und in diesem Zug hat man jede einzelne Burg erklärt bekommen. Das fand ich immer ganz toll. Und jetzt habe ich das zum ersten Mal auf dem Wasser gemacht und war total begeistert, obwohl ich so viele Jahre auch natürlich mit kleinen Bötchen auf dem Rhein unterwegs war. Aber eine Flusskreuzfahrt ist nochmal eine ganz andere Dimension. Es ist ein Dahingleiten, ein entspanntes ja, treiben auf dem Fluss. Es ist einfach sehr entschleunigend.
Ja.
Und die schönste Destination, die sich mir erschlossen hat, war die Mosel. Ich wusste gar nicht, dass die Mosel so wunderschön ist. Die besteht ja nur aus Weinbergen eigentlich. Also wenn man da mit dem Schiff durchfährt, landschaftlich, absolut beeindruckend.
Wir denken hier immer in Hamburg, wir sind hier der Nabel der Welt, aber dann kommt man da hin und denkt so, Mensch, Donnerwetter. Du hast natürlich auch so ein paar Strecken, was ihr jetzt, glaube ich, ja nicht fahrt. Ihr fahrt den Rhein nicht nach Norden, glaube ich, ne? Oder? Oder Richtung Amsterdam?
Doch.
Aber macht ihr auch. Ja. Das ist jetzt landschaftlich nicht so toll, das lebt dann eher von den Städten so.
Richtig.
Ne? Aber du hast natürlich sonst das Mittelrheintal und solche Sachen oder die Donau, das ist, was ich noch kenne, da fahrt ihr aber, glaube ich, nicht. Auf dem Douro seid ihr nicht, nee, genau.
Nein, auf dem Douro sind wir nicht.
Genau. Aber Frankreich seid ihr noch. Genau, das ist alles da alles wunderschön. So, das ist nun auch, wenn ihr hier in Hamburg seid, ist es auch, glaube ich, wichtiger Punkt, es ist erstmal ein internationales Produkt. Ne?
Richtig,
also es ist
jetzt
nicht rein für Deutsche. Was habt ihr da so für Nationalitäten an Bord?
Also als ich das erste Mal auf der Mozart war, hat meine Hotelmanagerin damals zu mir gesagt, du, wir haben auf dieser Reise 16 Nationalitäten. Also wir haben natürlich einen Schwerpunkt mit amerikanisch-kanadischen Gästen, wir haben australische Gäste, wir haben Gäste aus Südamerika, wir haben einige Gäste aus Spanien, weil die Seaside Hotel Collection, die wir eben angesprochen haben mit den Hotels auf den Kanarischen Inseln, halt eben auch bekannt in Spanien sind und wir damit auch spanische Gäste generieren. Wir haben natürlich Engländer, teilweise auch Chinesen, und Asiaten insgesamt, also sehr, sehr gemischtes Publikum und natürlich auch deutsche Gäste.
Und das ist jetzt nicht so, das ist vom Altersschnitt, ist das jetzt nicht in Dimensionen, wie wir sie jetzt so bei den typischen deutschen klassischen Anbietern jetzt haben, ne? Sondern man ist da deutlich jünger unterwegs.
Ja, wir sind da einiges jünger unterwegs, weil eben auch gerade in den USA und in Australien ist Flusskreuzfahrten sehr in, auch in den jüngeren Generationen. Wir haben auch Gäste, die teilweise ihren Honeymoon, also junges Pärchen, ihren Honeymoon bei uns an Bord feiern.
Die Anbieter, die wir so, wenn wir so auf dem deutschen Markt sprechen, über den deutschen Markt sprechen, da sind natürlich die bekannten Anbieter, das ist alles so die Mittelklasse, mal untere, mal gehobene Mittelklasse, so, das ist, da tut man, glaube ich, keinem Unrecht, wenn man das so sagt. Aber Luxus, Flusskreuzfahrten generell, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn man sich da nämlich mal umguckt, was da denn eigentlich alles so für Schiffe fahren. Ne? Ist es ja ein großes Thema, ne? Luxus, Flusskreuzfahrt.
Also das ist ein Thema, aber ich muss wirklich sagen, die Vision von Herrn Gerlach ist ja, das luxuriöseste River-Cruise-Unternehmen auf den European Waterways zu werden. Und dem kann ich von der Hardware erstmal auf jeden Fall zustimmen. Warum? Wenn man jetzt mal die Mozart außen vor lässt, die normalen Flussschiffe auf Rhein, Mosel und so weiter sind genormt auf einer Länge von 135 Meter.
Genau, das ist
und
wegen der
11
Schleusen.
Meter breit. So, genau.
Ja.
So, und wenn man im Premium-Produkt unterwegs ist, hat man 180 bis 220 Gäste auf dieser Länge.
Ja.
Im Luxussegment bis dato 150 und wir steigen halt mit maximal 110 Gästen auf Reisen.
Ja.
Und damit hat man natürlich ein ganz anderes Platz-Raum-Verhältnis, als es auf anderen Schiffen der Fall ist. Und die vier Schiffe, die alle baugleich sind, von denen wir im Moment zwei noch verchartert haben und wir haben nur zwei im Besitz, die Debussy und die Ravel, die haben halt im Schnitt Suitengrößen von 24 Quadratmetern, was auf dem Fluss sehr viel ist. Und vor allen Dingen, die Bäder haben alle zwei Waschbecken. Das ist so eine Wichtigkeit im Luxussegment, die man einfach haben möchte. Man möchte ein großzügiges Badezimmer haben, auch auf dem Fluss. Und das ist die größte Herausforderung, auch Gäste, die auf Luxuslinern auf dem Meer unterwegs sind, sie zu überzeugen, nochmal eine Flusskreuzfahrt zu machen, weil die meisten immer Angst haben, dass sie nur in kleines Kabinen kommen.
Ja. Denn das muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt so Gäste habe, die auf einem Luxus-Hochsee-Kreuzfahrtschiff sich wohlfühlen, die sind in der Regel bei diesen gängigen Anbietern möglicherweise nicht richtig. Also oder mit Abstrichen sozusagen. Ne? Wenn man sagt, so man ist, ich sage immer nach unten so abwärtskompatibel, dann ist okay. So, ja, aber ansonsten, wenn man sagt, so okay, man sucht jetzt da was auf dem gleichen Level, ja. Hast du eine Idee, vielleicht eigentlich eher so eine Vertriebsfrage, aber hast du eine Idee, warum so Luxus und Flusskreuzfahrt, warum das bisher auf dem deutschen Markt, warum ist das gar nicht so? Warum das bislang nicht so recht, ja, weiß nicht, funktioniert hat, hat auch kaum jemand versucht, aber das ist, man sagt seit Jahren, funktioniert nicht. Hast du eine Ahnung, warum das gesagt wird?
Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht, wenn man 100% deutsch ist, funktioniert, weil man braucht ja auch erstmal diese Gästestruktur, um was anbieten zu können. Ne? Mhm. Und es ist schon herausfordernd auf dem deutschen Markt, dieses Produkt erstmal zu etablieren. Mhm. Und wir haben ja eine Vertriebsleitung oder einen Direktor Vertrieb und Marketing, meine Kollegin, die da auch sehr viel unterwegs ist, aber es betrifft ja ganz Europa. Also wir sind ja europaweit unterwegs. Wir wollen ja auch ein internationaler Anbieter sein und bleiben. Und das ist ja auch wichtig, weil das ist für die, ich sag mal, für die ganze Stimmung an Bord ist das einfach sehr, sehr schön, in diesem internationalen Segment sich zu bewegen. Und ich finde das immer ganz spannend, wenn ich an Bord bin. Wir haben sehr lange Öffnungszeiten in den Restaurants. Zum Beispiel das Abendessen ist von 19 bis 22 Uhr.
Oh ja.
Und die Amerikaner und auch die Deutschen gehen immer sehr früh um 19 Uhr pünktlich essen. Die Spanier, die fangen erst mal an, um 8:30 überhaupt sich ins Restaurant zu bewegen. Und das ist immer ganz spannend zu sehen. Und dann ist die Bar auch immer anders belegt, weil dann die Spanier eigentlich erst zum Aperitif kommen, wenn alle anderen schon weg sind. Und dann sind die Letzten noch beim Aperitif, dann kommen die Ersten schon wieder vom Essen zurück. Also da ist eine ganz andere Stimmung auch an Bord in diesem Bereich.
Aber du hast natürlich generell ein interessanter Punkt, ja. Alle Nationalitäten zufriedenzustellen, ist natürlich auch nicht ganz einfach, ne? Weil,
ja. Ja, aber wobei ich muss wirklich sagen, wir haben da eine sehr, sehr gute Vision auch etabliert, weil der Gast hat unzählige Möglichkeiten. Also er kann 3 Tage buchen oder 7 Tage buchen oder er kann die 3 und die 7 kombinieren und macht 10 Tage. Er kann Vollpension buchen, er kann Vollpension und Ausflüge inkludiert buchen oder er bucht All-Inclusive und die Vollpension oder er macht das komplette Paket. Mhm. Und das ist wirklich sehr unterschiedlich, was die Nationalitäten auch bei uns buchen.
Ja.
Also ich sag mal, der deutsche Gast, wenn er auf der Donau unterwegs ist, im deutschsprachigen Bereich oder auf dem Rhein, der bucht fast nie die Ausflüge inkludiert. Der guckt dann mal, ob ein Ausflug ihn besonders interessiert und den bucht er dann vor Ort, aber er würde nie das Ausflugspackage buchen.
Ja.
Und die Australier und die Amerikaner, die buchen das komplette Ausflugspackage. Und wir sind halt, wir bieten am Tag 6 Ausflüge an. 3 morgens und 3 am Nachmittag.
Sehr viel.
Und es ist immer ein Aktivausflug dabei, es ist immer ein E-Bike-Ausflug dabei und es ist halt noch irgendwas anderes. Und wenn wir Ausflüge machen, versuchen wir halt auch immer noch, ich sag mal, diese Cherry on the Cake zu bieten.
Mhm.
Zum Beispiel, wir sind dann irgendwo in einer Kirche und dann wird ein kleines Orgelkonzert gespielt. Zum Abschluss noch. Mhm. Also solche Dinge halt auch zu integrieren. Das ist halt das, was wir versuchen.
Und Aktivausflug, das heißt dann, das kann Wandern
Hike,
sein, oder?
Genau, Hike. Also ja. Jetzt, ich denke jetzt gerade mal an Frankreich, in den Ardèche.
Mhm.
Einen schönen Hike-Ausflug oder auch in Burgund teilweise gibt es sehr, sehr schöne Hike-Touren.
Mhm.
Und E-Bikes ist natürlich auch sehr im Kommen.
Weil das eben so Gäste sind, die das auch von der Altersstruktur,
ja.
Haben wir jetzt eine Zahl gesagt? Nee, muss keine genaue Zahl sein, aber vom Gefühl her so.
Ja, es ist halt, also es muss sagen, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben von bis, von 20 bis 80.
Wirklich von 20? Ja, das ist ja irre, ja.
Mhm. Manchmal auch mit den Eltern.
Ja.
Mhm. Aber auch da, die Kids gehen auf einen Hike-Tour und die Eltern machen halt einen Kulturausflug.
Das bedeutet aber auch, wenn du so viele Ausflüge anbietest, was ist so die kleinste Gruppe, wo man dann mal losgeht und sagt so, ach, das machen wir jetzt aber auch, also sobald wir jetzt hier, keine Ahnung, 10 Leute, 5 Leute?
Wenn Gäste das All-Inclusive-Paket buchen und ein Ausflug gebucht, dann wird der Ausflug erstmal nicht abgesagt.
Ja,
aber 14 Tage vorher, wenn Ausflüge nicht gebucht sind, sagen wir sie 14 Tage vorher ab.
Ja.
Aber wenn wir 2 Gäste auf einem Ausflug haben, dann wird der Ausflug auch mit 2 Gästen durchgeführt.
Mhm. Was natürlich super ist, weil das auch wieder individuell ist. Wenn wir so mal gucken auf so die typischen Elemente einer typischen Kreuzfahrt, Flusskreuzfahrt hier in Deutschland, da gehört normalerweise dann immer dazu der Alleinunterhalter mit seiner, im schlimmsten Fall mit seiner Orgel. Habt ihr wahrscheinlich so, wie ist es bei euch gemacht? Was macht
also
ihr
Entertainment ist sehr challenging, für das bin ich ja auch verantwortlich. Und ja, wir haben einen Alleinunterhalter. Ich habe ja im März angefangen, da konnte ich auch nicht mehr viel verändern. Wir haben einen sehr, sehr guten Alleinunterhalter auf dem Fluss, auf der Rhone und Zun. Den übernehmen wir auch im nächsten Jahr. Der ist sehr flexibel, der spielt von bis, der singt sehr gut, hat eine gute Stimme, der hat aber auch gute Playlisten, die er mal auflegen kann. Er hat ein eigenes Keyboard, der spielt an Deck oben, manchmal zum Aperitif. Das macht er selber, das müsste er gar nicht. Also der ist einfach sehr, sehr kreativ.
Also es gibt da sehr tolle, muss man auch sagen. Also dieses Wort Alleinunterhalter ist ja vielleicht so ein bisschen negativ besetzt, aber eigentlich zu Unrecht. Ich habe auch wenn ich auf Flussschiffen war, auch tatsächlich wirklich schon richtig gute erlebt.
Mhm.
Also es gibt die, ne?
Aber sind sehr schwer zu finden und wir haben eine Agentur, die das macht. Und ich habe ihm auch gesagt, ich brauche die eierlegende Wollmilchsau. Ich möchte gerne das ganze Spektrum haben. Und auf der Mozart wünsche ich mir dann auch noch, dass er Klassik spielen kann. weil es einfach zu diesem Schiff auch passt. Ne?
Ach so, ja, auch wichtiger Punkt.
Und da muss man halt sehen, dass man das spielt. Und ansonsten Entertainer, ja, wir haben ein Budget und wir haben auch das Entertainment. Das werden wir auch nochmal im nächsten Jahr noch mehr aufziehen. Mhm. Aber es geht halt nur, wenn wir im Hafen liegen. Weil dadurch, dass wir ja so klein sind, wir können ja nicht die ganzen Entertainer immer mitnehmen. Und das ist so ein bisschen den Challenge, den wir auch haben. Mhm. Ich muss dann gucken, okay, klar, ich bin in Budapest, da habe ich das und das Programm. Was passt denn als Entertainment auf dieses Schiff in diesem Moment dann auch?
Ja.
Und das war in diesem Jahr noch nicht so stimmig. Da sind wir auf dem nächsten Jahr auf einem sehr guten Weg. Da gibt es eine Agentur, mit der wir in Wien zusammenarbeiten, die das für uns macht. Nach einem ausführlichen Briefing mit dem Hoteldirektor und mit mir dann zusammen, was wir uns denn vorstellen können. Mhm. Und an Entertainment.
Was ich typischerweise auch habe, so bei den Flussanbietern dann hierzulande, feste Tischzeit, große Tische mit, ich will nicht sagen schlimmstenfalls festen Tischpartnern, aber das kann schon mal, ja, es kann ein schwieriges Thema sein. Habe ich auch schon leidvoll erfahren, als ich mal auf einem Schiff da mit zwei, ja, im Prinzip eigentlich sehr freundlichen Schwestern, die da mit am Tisch saßen beide, die eine hat dann immer noch so ein bisschen versucht, auf meine Unterhaltungsversuche einzugehen, aber die andere saß so daneben und denkt so, ja, das war schon, sowas möchte man nicht eine Woche lang haben, sage ich mal. Ne? Das ist
das Allerwichtigste überhaupt. Das war bei Hapag-Lloyd schon wichtig, die Anzahl der Zweiertische oder der kleineren Tische eben. Und das ist bei Riverside dank unserer Größe und den wenigen Gästen überhaupt kein Thema. Weil wir haben sehr viele Zweiertische, die man aber natürlich zu Vierer oder Sechser kombinieren kann. Aber wenn ein Gast individuell essen möchte, kann er das jederzeit tun. Mhm. Und ich spreche immer in Bildern, wenn ich mit Reisebüros spreche, was unterscheidet uns von anderen? Und wir liegen ja oft mit anderen Schiffen im Huckepack zusammen, weil die Liegeplätze ja sehr knapp auf dem Fluss sind. Und dann sage ich immer, guckt mal in die Restaurants rein, sieht die großen runden Tische mit den weißen Tischdecken und das haben wir alles nicht, weil wir haben wirklich sehr modern gestylte Restaurants mit Tischsets und nicht diese weiße Tischdecke, die eben manchmal immer noch gang und gäbe ist.
Mhm. Wenn wir jetzt mal sprechen über das ja wichtigste Thema bei Schiffsreisen, naja, das Essen so, aber dann auf dem Fluss, wenn ich da gucke, hier so bei den Anbietern, die hierzulande eben eine gewisse Größe haben, das ist im Laufe der Zeit, haben die sich auch, was das Essen angeht, durchaus gemacht. Aber man muss eben immer wissen, auf dem Fluss, ich habe dann relativ viele Convenience-Produkte, also Halbfertigprodukte, also da ist es zum Nachtisch, da hat man dann ein bisschen Pulver mit Wasser, so, naja, im extremsten Fall angerührt, so, ne? Und natürlich ist es so, wenn dann da Rinderfilet auf der Karte steht, dann ist das so das 60-Gramm-Scheibchen, so, was man dann, also, das, ne? Das muss nicht, ist gar nicht so negativ gemeint. Die machen auch einen Job so, dass sie am Ende eine gute Bewertung hoffentlich kriegen, aber das ist natürlich, mit Essen ist man da jetzt auch in einer anderen Liga unterwegs bei dem Aufwand, den man da treibt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein anderer Preis, den die Gäste bei uns zahlen.
Genau.
Ja, und da muss man auch anders arbeiten. Und
absolut.
Ich sag mal, jeder Küchenchef hat seine eigene Freiheit, seine Menüs zu gestalten erst einmal. Wir sind auch noch einen Schritt weiter im nächsten Jahr, dass wir nur noch, also ich sag mal, zu 90% lokal einkaufen. Also mein Kollege, der das Procurement macht, der hat überall Lieferanten gefunden, jetzt entlang der Rheinroute oder auch auf der Saone und Rhone und eben auch entlang der Donau, wo wir lokal eben unsere Lebensmittel einkaufen.
Auch das ist etwas, das muss man ja dem Laien auch quasi erklären, das ist extrem unüblich. Ne? Mhm. Normalerweise machst du so, da kommt, ja, weiß
kommt
nicht.
Kommt der LKW aus Holland.
LKW aus Holland, ja genau, der LKW aus Holland, der hat dann alles dabei. Es spielt dann auch nicht so die Rolle, wo es herkommt. Das ist dann eine Sache, es ist sehr preisgetrieben wahrscheinlich am Ende. Ne? Und da macht ihr schon, du hast mir erzählt im Vorgespräch, ihr kocht sogar Marmelade selber. Mhm. Das fand ich ja doch bemerkenswert, weil auch da, ich kenne es halt so, auf vielen Flusskreuzfahrtschiffen wird auch nicht mal selber gebacken. Ja? Also da wird aufgebacken, aber geschweige denn, dass du da jetzt Marmelade selber machst. So, das ist schon,
Ja, das gehört halt alles dazu. Genauso wie das Brot wird bei uns natürlich auch an Bord selbst gebacken. Wir haben einen eigenen Patissier, der die Desserts selber macht. Und mein größter Wunsch ist es, dass wir nächstes Jahr in Frankreich zum Beispiel einen französischen Patissier haben. Mhm. Weil da können wir besser werden.
Mhm. Das ist, glaube ich, quasi immer eine Herausforderung, glaube ich. Aber gerade französisch, jeder kennt das. Und das ist auch ohne jetzt deinem alten Arbeitgeber zu nahe zu treten, aber auch sowas wie tolle Croissants zu bieten, so. Das ist echt, da tun sich die schon mit schwer. Gut, wobei, ich glaube, das ist auf dem Schiff, da werden sie teilweise auch, denke ich, eingekauft. Gerade Croissants.
Aber Croissants, muss ich wirklich sagen, die Croissants hier in Deutschland werden mit Ziehmargarine gemacht und nicht mit Butter.
Ja, fürchterlich. Das geht nicht. Dann kannst du sagen, ist vegan. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
also es geht nicht. Und ich weiß, als ich bei Hapag-Lloyd angefangen habe, ich kam ja von einem französischen Konzern und ich war sehr auf Käse und auf Croissants. Und dann habe ich gesagt, die Croissants, die müssen wir ändern. Selbst bei Tank und Rast habe ich ein besseres Croissant als bei uns an Bord. Und dann müssen wir halt Rohlinge einkaufen. Das ist manchmal einfach so.
Ne? Ja, das ist die Rohlinge ist gar nicht so das Problem, meiner Ansicht nach. Aber das Problem ist, was sind es für Rohlinge? Auch bei diesen überhaupt, dann sagt man so, ja, wir wollen aber nicht so große Dinger, dann sind die Leute satt. Mhm. Wobei, jetzt kann man sagen, ist doch Sinn der Sache, dass du satt bist, aber sollst du halt nur das Croissant. Genau. Aber diese fürchterlichen kleinen Dinger. Es ist immer, ich habe da mal so einen Spruch, sage ich immer, der Schaden ist größer als der Genuss, muss man einfach mal so sagen. Ja,
man muss die richtige Größe einfach
also
haben.
Also das ärgert mich, gerade bei Croissants. Ein Croissant kann sowas Tolles sein. Und da, ja klar, und gerade in Frankreich wäre dann auch wahrscheinlich so die Erwartung da, dass man das so bestmöglich idealerweise bekommt. Aber das ist dann die Herausforderung, genau sowas zu organisieren.
Aber die Croissants sind
ne?
sehr gut bei uns an Bord. Ich rede eher von der Patisserie nachher, von den kleinen Törtchen und so. Und da ist halt, wenn man einen französischen Patissier hat, ist das nochmal anders, als wenn man einen Deutschen hat oder einen Osteuropäer.
Ja, genau. Ja? Also mir würde jetzt genau einer einfallen, den müsst ihr engagieren, hier dieser junge Mann hier aus der Patisserie Johanna.
Ja, genau.
Ja, das ist hier
den
hätte
ich auch gerne.
Ja, das ist, ich habe gerade ganz uncharmant, ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber das ist so einer, der ist so Mitte 20, der macht da unwahrscheinlich tolle Sachen, war auch schon bei Europas Beste, das ist immer der Gourmet-Event und so. Und dann denke ich so, ja, mehr solche Leute bräuchte man, ne? Ja. Weil gerade Patisserie, finde ich, das ist so selten geworden, ne? Weil das ist ja auch so ein Thema, so guter Kuchen, das ist auch schwierig, glaube ich, selbst auf dem Hochseeschiff war, glaube ich, auch immer so Kuchen. War immer auch auch immer schwierig, glaube ich, ne? Oder? Da Leute zu finden.
Ja, da musste auch komplett gebrieft werden, was man eigentlich haben möchte. Ne? Es muss eine Obsttorte dabei sein, es kann eine Sahnetorte da drauf sein. Also das muss man auch vorgeben, damit man eben auch den Standard dann hat.
Genau. Aber das ist natürlich alles wichtig. Ist Luxus heute immer zwingend noch der Hummer? Ganz platt gefragt. Schon.
Ja.
Auch auf dem Fluss bei euch?
Ja.
Den werde ich im Rhein nicht fangen können.
Nö, aber der muss trotzdem aufs Buffet. Und wir haben ja auf all unseren Schiffen diese sogenannten Green Eggs. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind diese großen Grill. Green Eggs heißen die.
Ah, solche Grills, die
Genau, die haben wir an Bord. Und wir machen ja auch Barbecues an Deck. Und
das ist auch übrigens, wenn man sowas mal erlebt hat, das ist auch ganz toll. Also habe ich jetzt bei anderen Anbietern auch schon mal selten erlebt, aber das ist, bei schönem Wetter im Sommer gibt es nichts Schöneres.
Es gibt nichts Schöneres, vor allen Dingen, wenn man durch die Wachau fährt mit dem Schiff und durch diese Destination oder auf der Mosel oder eben auch auf dem Rhein, an dieser berühmten Rheingorge von zwischen Rüdesheim und Koblenz, also da draußen zu sitzen, ein Barbecue zu haben und dann Seele baumeln zu lassen, das gehört einfach dazu. Und auf dem Barbecue darf halt auch dann die Riesengarnele oder der Hummer nicht fehlen.
Ja, klar.
Oder der Lobster.
Aber ich würde immer denken, in der heutigen Zeit, der noch größere Luxus ist das Bio-Ei, würde ich denken, weil da merkst du es eigentlich gar nicht. Ne? Und dann, dass man da sagt, nur, wir zahlen da jetzt das Doppelte, als wir eigentlich müssten und kaufen so das Bio-Ei ein. Also das ist vielleicht so der wahre Luxus, denke ich manchmal. Wir haben schon ein bisschen gesagt, so klar, die Bedürfnisse der einzelnen Länder, der einzelnen Kundengruppen zu erfassen, ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, bei internationalen Gästen wird zum Beispiel der Burger jetzt nicht als etwas Unanständiges gesehen, ne? Oder?
Nee, immer noch nicht. Also
weil das ist, glaube ich, so ein Thema, ich glaube, bei Hapag-Lloyd mit Burger hat man, glaube ich, so ein bisschen gefremdelt, sage ich mal. Ne? Also ich erinnere mich, Corona 2020, Kanaren Europa 2, da war dann erstmal relativ neu, meine ich, der Burger auf der Roomservice-Karte. Mhm. Weil ich glaube, sonst war immer so die Ansicht, so, na Burger, das ist doch
Es gab Luxus. Einmal in der Woche auf der Europa auch im Lido oben einen Burgerabend.
Ah ja, ach so, schon, dann doch, ja. Aber du hast ihn so nicht standardmäßig so immer bekommen quasi. Wobei, jetzt kann man sagen, im Luxussegment kannst du immer fragen und dann versuchen sie, aber zu beschaffen, aber so eigentlich nicht, ne?
Nee, also das ist ja auch, ich sag mal, ich fand es immer erstaunlich, wie viele Gäste dann doch den Burger gegessen haben. Mhm. Hätte ich mir nicht so vorgestellt vielleicht auf einer Europa.
Ja.
Aber bei Riverside gibt es eine Anzahl von verschiedenen Burgern, die auch unterschiedlich gestaltet sind. Es gibt aber auch Sandwiches. Und mein Lieblingsburger ist ein Avocado-Lachs-Burger.
Oh.
Sehr, sehr lecker.
Da wird dann die Avocado, wird die irgendwie dann so Guacamole oder so gemacht?
Guacamole, oder dann kommt der Lachs und dann kommt aber oben drauf nochmal die Avocado geschnitten. Und dann zwischen zwei Patties.
Ich zeichne nüchtern auf, ich habe noch nichts gegessen heute. Also wenn ich das höre, dann gibt es da, euer Chef hat ja auch hier Hamburg Burgerlich, ist ja Burger-Restaurant, gehört ihm auch, aber da gibt es keine Synergien, oder? Dass man die Burger...
Ja, doch, die Patties.
Ah, wirklich?
Ja.
Ach so, das Fleisch, ja. Ah, ja. Also gut, ja. Wenn man jetzt mal guckt, so im Laufe der Jahre auch, wir haben ja vorhin schon gesagt, so, du machst das ja 20 Jahre in diesem Luxusbereich. Wie haben sich denn die Ansprüche verändert, was so das Essen angeht? Oder ist es so, also ich meine, ist es immer noch so, dass man, also man hat ja so auf einer Europa, du hast das Dinner, das sind dann, weiß ich, 5 Gänge, damit mit Sorbet und so. Es ist schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, barock. So, ne, im Guten, wie aber auch so, dass man hinterher denkt, so, man rollt fast raus. So. Wobei, man hat es natürlich selber in der Hand. Das ist immer schwierig, man muss ja nicht so viel essen. Aber weißt du, ist es heute vielleicht eher ein Thema, dass man versucht, auch leichter so Sachen zu machen?
Also definitiv, oder? Ja. Also ich weiß, das war aber noch vor meiner Zeit auf der Europa. Ich glaube, die ersten 5 Jahre, da gab es noch diese großen Platten, wo die von den Platten serviert wurde. Also früher gab es ja viel mehr Sättigungsbeilagen. Da wurde viel üppiger gekocht, als es das heute definitiv der Fall ist. Also da hat auch die Europa eine Riesenwandlung mitgemacht damals. Ja. Und es gab viele Jahre schon, ich weiß nicht, wann wir damit bei der Europa angefangen haben, diese Cuisine Légère hieß die, wo eben auch kalorienreduzierte Gänge serviert wurden. Und die Europa hat ja eine Kooperation mit Dr. Anne Fleck.
Ja, Ernährungsdoc.
Ernährungsdoc, genau.
Lange gewesen.
Und da wurde auch Rücksicht dann auch eben bei den Menüs immer genommen. Also die ist ja auch immer noch regelmäßig an Bord und schaut sich das ja auch an, um dann auch da natürlich auch Informationen und Tipps auszutauschen. Es gibt ja auch das berühmte Doc Fleck Frühstück auf der Europa. Und das wird sehr von vielen Gästen wirklich auch genutzt. Also das hat mich auch damals sehr erfreut.
Wobei ehrlicherweise beim Essen, man hat es ein bisschen selber in der Hand, man darf halt auch nicht den Fehler machen, sich den Bauch am Anfang schon mal vollzuschlagen da mit dem ganzen Brot, ne? Weil das ist ja auch, meistens ist das Brot ja auch so gemacht, dass man es eher als lecker empfindet und dann nicht so ein paar trockene Dinger da hat, sondern dann isst du schon von dem Brot und können Sie noch mal Brot bringen. Das ist immer, wenn ich mit Freunden teilweise essen gehe, so, da hat man das Brot gegessen, dann sagen die noch, können wir noch etwas Brot haben? Und ich denke immer so, nein, weil wenn es da erstmal steht, dann weiß ich, dann ist es vorbei, ja. wenn du da jetzt so häufig schon bei euch ja da jetzt an Bord warst, auf den Flüssen, hattest du da schon mal so einen Wow-Moment beim Essen oder so, wo du dachtest, so Mensch, wow, das war jetzt so richtig gut?
Also den habe ich eigentlich immer, weil alleine schon, wie es präsentiert wird, muss ich wirklich sagen, da denke ich jedes Mal, wow. Und mache auch mal Fotos für mich und weil ich das einfach schön finde. Und es ist halt auch so, dass jedes Schiff seinen eigenen Charakter eben hat, der über den Küchenchef auch gegeben wird. Ne? Also unser französischer Küchenchef, der ist sehr filigran auch unterwegs, unser Senior-Küchenchef auf der Mozart auch und immer wieder kreativ und immer wieder neu erfunden. Also es ist nie so, dass es einen Stillstand gibt, sondern die Menüs werden immer wieder adaptiert, verändert, regional, aber auch saisonal eben. Ich meine, jetzt ist natürlich die Kürbiszeit, klar findet der Kürbis jetzt in der Küche sehr viel mehr Raum, als er das vielleicht im Frühling hat. Im Frühling gibt es dann den Spargel. Also all diese Dinge werden ja auch berücksichtigt. Wenn wir in Budapest sind, dann gehen die alle in Budapest auf den Markt und kaufen erstmal da diese typisch ungarischen Sachen ein.
Das Essen ist die eine Sache, Getränke natürlich die andere Sache. Muss Luxus zwingend all-inclusive sein?
Nein.
Nein.
Nein, muss es nicht. Deshalb haben wir auch die Möglichkeiten, die Gäste selber auswählen können, ob sie denn eben all-inclusive haben möchten. Es ist ja nicht nur, dass sie vielleicht das für sich nicht sehen, aber es gibt ja auch viele Menschen, die keinen Alkohol mehr trinken. Warum sollten sie ein All-Inclusive-Paket bezahlen, was sie gar nicht nutzen?
Wobei der Vegetarier zahlt auch fürs Fleisch mit.
Das ist korrekt, ja.
Nein, aber das ist so ein bisschen, am Ende muss man immer sagen, ich weiß, das ist ja unter Kreuzfahrern ein ganz emotionales Thema mit diesen Getränkepaketen und Nicht-Pakete und All-Inclusive. So. Die gute Nachricht ist erstmal, es zahlt immer der Kunde. ist ein Abrechnungsthema. Sage ich mal, ne?
Ja.
Also es gibt ja jetzt bei Hapag-Lloyd, da ist natürlich immer tausendmal diskutiert worden, so jetzt haben sie Softdrinks, inklusive, finde ich persönlich gut, dass man alkoholfreie Sachen hat und das andere ist dann, wenn man so will, ein ein Kosten-Airbag sozusagen, wenn man ein bisschen ausgelassener unterwegs ist. Man weiß dann, man zahlt dann künftig da nicht mehr als 44 Euro. So denke ich so, ja, es gibt ein Für und Wider. Also bei euch kann man das optional auf dem Fluss dazu buchen. Man muss es aber nicht machen, ne?
Es ist halt auch immer nationenabhängig. Also die Amerikaner haben immer All-Inclusive.
Ah ja.
Und zwar All-Inclusive. Ausflüge und Getränke. Also das ist einfach bei denen so in der DNA auch, glaube ich, verhaftet, dass sie das immer haben wollen. Es gibt sie auf den Schiffen ja auch meistens.
Glaubst du eigentlich, wer ist einfacher zufriedenzustellen? Derjenige, der 10.000 Euro für die Reise zahlt oder eher so der Durchschnittsurlauber, der was für 2.000 Euro bucht, wo es da natürlich geht, mit minimalem Einsatz viel Effekt zu erzielen? Also welches Geschäft sozusagen ist das Einfachere? Was glaubst du?
Also
du kennst ja jetzt so Luxus, aber du warst ja früher auch bei
Club Med, ich glaube schon, dass Luxus einfacher ist, weil einfach es viel weniger Angriffspunkte gibt. Also ich sehe das ja auch bei uns jetzt bei Riverside. Es gibt wenig Kritikpunkte. Wenn sie da sind, sind sie meistens bei den Ausflügen, weil einfach da, ich sag mal, da haben wir keinen Einfluss drauf.
Ja, ja.
Na, wir können halt versuchen, den Einfluss so groß wie möglich zu gestalten, aber letztendlich ist es immer personenabhängig. Wenn der Guide nicht gut ist, dann ist der ganze Ausflug nicht gut. Und das sind so die Dinge. Die große gelbe Sonne, unser Animateur, der spielt auch eine sehr große Rolle über eine Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit und beeinflusst auch manchmal Beschwerden.
Jetzt die besagte 10.000 Euro, wenn ich jetzt überlege, ich könnte die investieren in eine Suite auf einem Schiff einer geringeren Kategorie und bin dann da quasi der König. Oder ich könnte sagen, ich gehe ins Luxussegment und wenn ich dich natürlich frage, ist die Antwort wahrscheinlich relativ klar, was du empfehlen würdest, ne?
Ja, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, ne? Weil es ist ja letztendlich, das ist ja auch immer die Frage. Ich habe ja eben eingangs erzählt, dass ich mal auf einem amerikanischen Schiff war und da auch in dieser Suitenkategorie war. Aber in dem Moment, wo ich aus dieser Kategorie rausgehe, bin ich in der Masse. Und bin nicht mehr im Luxussegment.
Ja, klar.
Ne? Und das ist halt der alles entscheidende Unterschied. Da bewege ich mich immer im Luxussegment. Egal, wo ich bin, ob das im Restaurant ist, ob das in den öffentlichen Bereichen ist, ob das die Größe der Ausflüge ist, die Anzahl der Gäste, die auf dem Ausflug sind. Also all das beeinflusst ja auch den Preis.
Klar.
Und das Thema Luxus.
Man kann sich jetzt nicht, das ist, glaube ich, manchen wichtig, man kann sich jetzt nicht von der Masse so ein bisschen abheben. So nach dem Motto, seht, ich habe jetzt hier meinen extra Fahrstuhl, ich fahre jetzt hier in meine Suite sozusagen, gibt es ja sowas. Ne? Aber,
ja, die Menschen, aber, das ist ja auch in Ordnung, ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sag mal, wenn man ein durchgängiges Luxusprodukt haben möchte, dann muss man auch auf dem Luxusschiff sein.
Ja. Gabi, vielen Dank für den Besuch, das war extrem spannend. Bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal sehen.
Danke dir, Matthias.
Könnte auch mal
in
Südafrika passieren, theoretisch. Ne?
Könnte passieren, ja.
Mögen wir beide. Also insofern, ja, also spannende Folge mit Gabi Haupt. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch interessiert für Kreuzfahrten, da seid ihr auch auf more.de natürlich auch gut aufgehoben. Könnt ihr euch auch an das Buchungs- und Beratungsteam wenden unter buchung@more.de. Und suchen da schöne Dinge raus und haben auch eine große Kompetenz, was das Thema Luxuskreuzfahrten angeht. So, ja, also Bewertung wäre auch noch schön. Wenn ihr Fragen habt noch zum Thema, schreibt sie gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.